NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Sebastian Friedrich. Im September finden in Deutschland drei Länderwahlen statt. In Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Überall könnte die AfD stärkste Kraft werden. Im Fall von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist selbst eine Regierungsbeteiligung nicht ausgeschlossen. Viele blicken deshalb mit Sorge auf den Osten Deutschlands. Ist die Demokratie dort in Gefahr oder greift diese Perspektive zu kurz? Darüber spreche ich mit der Journalistin und Autorin Jana Hensel. Sie arbeitet im Politikressort der Zeit und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Ostdeutschland. Sie hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter 2002 den Bestseller Zonenkinder und wurde 2019 zur Journalistin des Jahres gewählt. In ihrem neuen Buch »Es war einmal ein Land, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet« blickt sie auf die politische Entwicklung Ostdeutschlands seit 1989. Herzlich willkommen, Frau Hensel.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Wenn Sie auf die bevorstehenden Landtagswahlen schauen, mit welchem Gefühl blicken Sie insbesondere auf Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, diese Zeit so rund 4 Wochen vor der Wahl, das kommt mir schon ein bisschen vor wie die Ruhe vor dem Sturm. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich uns schon sehr lange in so einer Art eigenartigen Vorphase befinden. Wir wissen spätestens seit den Bundestagswahlen im vergangenen Jahr, also im Februar 2025, dass die AfD, wo sie zum ersten Mal stärkste Kraft geworden ist, dass die AfD eben mittlerweile ein Wachstum im Osten erreicht hat, ja, dass demokratiegefährdend ist. Insofern, ich bin nervös. Angespannt, aber es ist ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm.
Die Ruhe vor dem Sturm, sagen Sie. Aber woran machen Sie diese Demokratiegefährdung fest? Weil man könnte ja auch argumentieren, die Wahlbeteiligung ist auch jetzt im Osten Deutschlands so hoch wie schon lange nicht mehr. Also gibt es tatsächlich eine Krise der Demokratie?
Ja, ganz ehrlich, mit dieser Wahlbeteiligung wird häufig argumentiert. Ja, tatsächlich, die Wahlbeteiligung ist seit 2015, also Merkels Flüchtlingspolitik und dem Sichtbarwerden von Pegida und dann der AfD, kontinuierlich gestiegen. Die hohen Wahlbeteiligungen jedoch gehen allein auf das Konto der AfD. Und man kann also auch sagen, ja, da kommen Menschen zur Demokratie zurück oder da gibt es Menschen, die benutzen sozusagen ihr demokratisches Wahlrecht, aber sie machen doch ihr Kreuz bei einer Partei, die gesichert rechtsextrem ist in Teilen. Und wenn man sich das Wahlprogramm gerade für Sachsen-Anhalt anschaut, dann ist es ein Programm mit extrem autoritären Vibes. Das hat extrem disruptive Züge und wenig mit der Demokratie zu tun, die wir kennen und schätzen und sicherlich auch verteidigen wollen.
Nun ist die Demokratie ja nicht nur in Ostdeutschland gefährdet. Also die AfD ist auch in Umfragen in westdeutschen Bundesländern bei der 20%-Marke und konnte ja auch bei vergangenen Wahlen dort auch schon reüssieren. Warum also speziell auf den Osten blicken?
Ja, noch einmal zurück zu diesem Moment der Bundestagswahl 2025. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder bei Wahlen Anlass, schockiert über die Wahlergebnisse in Ostdeutschland zu sein. Aber es waren die Tage nach der Wahl und man schaute auf den Osten und der war blau, weil die AfD so gut wie alle Wahlkreise in Ostdeutschland für sich gewonnen hatte. Und mir trat wieder dieses alte Bild der DDR, also die DDR in ihren alten Umrissen, wieder entgegen. Das ist ein Bild, was ich aus dem Schulunterricht in den 80er Jahren kannte. Und ich hab mich ordentlich erschrocken, weil eben jene Annahme, dass es die strukturschwachen Räume seien, dass es die ländlichen Gebiete sind, in denen die AfD stark ist, ja, diese Annahme traf nicht mehr zu. Ich komme aus Leipzig, war 89 mit meiner Mutter auf der Straße. Und einer von beiden Wahlkreisen, der Leipziger Norden, ist auch an die AfD gefallen. Also das war eine Zäsur. Ich schaute auf diese Karte und dachte, das ist ein Anlass, ein trauriger Anlass, noch einmal zu fragen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und ich bin ziemlich sicher, dass man diese Frage, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass sich so große Teile der ostdeutschen Gesellschaft von der Demokratie verabschieden, dass man diese Frage nur beantworten kann, wenn man an den Anfang zurückgeht.
Interessanterweise ist für Sie der Anfang aber die Wiedervereinigung und gerade nicht die Geschichte der DDR. Das ist insofern doch etwas überraschend, weil doch viele auch in der Diktaturerfahrung der DDR eine wesentliche Ursache für den Aufstieg der Rechten auch in Ostdeutschland sehen. Da sind Sie aber skeptisch.
Nein, ich halte das Diktaturerbe und autoritäre Reste, die sozusagen aus der Diktatur in die Gegenwart geschleppt wurden. Das ist ein sehr triviales Narrativ und das hält den Zahlen nicht stand. Im Gegenteil, die ostdeutsche Gesellschaft erlebt mit der Demokratie und sozusagen der Parteiendemokratie eine sehr wechselvolle Geschichte. Und wir können sehen, dass diese ostdeutsche Gesellschaft von Anfang an eigentlich unter den westdeutschen Parteien, westdeutsch dominierten Parteien, nach Allianzpartnern sucht, verschiedene Wege geht, immer wieder auch enttäuscht wird, sich abwendet und so weiter und so weiter. Aber dass man eben noch sehr lange an diese Demokratie glaubt, zur Wahl geht und so weiter. Das erste Mal, dass sich Teile der Ostdeutschen von dem demokratischen System nicht verabschieden, aber doch zumindest zurückziehen, das beginnt eigentlich mit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2004, 2005 und zeigt sich, und da kommen wir an den Anfang unseres Gesprächs zurück, und zeigt sich in einer zurückgehenden Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung in den Jahren nach der Einführung von Hartz IV, die sinkt auf ein Niveau, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik vorher nicht gewesen ist. Und das, ich war total überrascht, jetzt in meiner Recherche für das Buch darauf zu stoßen, weil es ein erster Hinweis darauf ist, dass sich in dem Wahlerfolg, rasch einsetzenden Wahlerfolg der AfD in den Jahren nach 2015, dass sich dort sozusagen etwas zeigt, was vorher im Verborgenen wirkte und eher passiver Protest gewesen ist. Mhm.
Ganz interessant, weil häufig wird ja dann die Erfahrung der Treuhand Anfang der 90er Jahre ins Feld geführt oder es wird dann auch über die sogenannten Baseballschlägerjahre in den 90er Jahren, die sich ja auch in Westdeutschland, aber eben auch in Ostdeutschland abgespielt haben, gesprochen. Die Markierung 2003, 2004, die Einführung der Hartz-Reform Agenda 2010 und auch die Proteste dagegen, das ist tatsächlich etwas, finde ich, was man so häufig nicht gelesen hat im Zusammenhang mit einer Analyse des Aufstiegs der Rechten in Ostdeutschland.
Ja, das freut mich, dass Sie das sagen. Und das war gar nicht meine Absicht. Aber wissen Sie, wir kommen aus einem Jahrzehnt, wo gerade das Nachdenken über Ostdeutschland sich sehr mit Einstellungsfragen beschäftigt hat, also rassistischen Einstellungen. Ich möchte diese ganzen Phänomene überhaupt nicht kleinreden und sie sind da. Aber wenn wir nochmal in die ganzen Zahlen schauen und wenn wir uns gerade Einstellungsmuster, autoritäre Einstellungsmuster im Vergleich zwischen Ost und West anschauen, dann können wir sozusagen sehen, dass die ostdeutsche Gesellschaft erst in den späten 90er Jahren überhaupt mit dem Westen in wesentlichen Kennziffern gleichzieht. Und dass es eben noch sehr lange einen sehr großen Glauben an diese Demokratie gegeben hat. Deswegen habe ich mich eher gefragt, was sind eigentlich andere Fragen, materielle Fragen beispielsweise gewesen? Und warum ist diese Hartz IV, diese Einführung, also diese größte Reform der sozialen Sicherungssysteme in der Geschichte der Bundesrepublik, warum ist das politisch ein so einschneidendes Erlebnis? Nun, Hartz IV ist die große Antwort letztlich auf den enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit in den frühen 90er Jahren. Ende des Jahres 91 waren bereits 3 Millionen Ostdeutsche von Arbeitslosigkeit betroffen. Diese Zahlen halten sich die ganzen 90er Jahre hindurch. Das führt zu einer großen Abwanderung von jungen und gut ausgebildeten Leuten. Das spüren wir noch heute, wenn wir in die ländlichen Räume fahren. Ich gehe da sehr schnell durch und kann das nur in extrem großen, sozusagen schematischen Blöcken erklären. Aber es ist dennoch wichtig. Die Einführung von Hartz IV ist im Prinzip die politische Antwort auf diese enorme Belastung der sozialen Sicherungssysteme und ist aber das Eingeständnis letztlich darin, dass Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze im Osten nicht mehr in großen Zahlen zurückkommen werden. Das heißt, dass die Politik verabschiedet sich eigentlich von diesem Versprechen der blühenden Landschaften und reagiert mit einer Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Und diese Flexibilisierung, diese Hartz-Reformen passen eigentlich auf den ostdeutschen Arbeitsmarkt nicht. Es gibt viel zu wenig Arbeit überhaupt im Angebot. Da lässt sich wenig flexibilisieren. Der Osten geht dagegen auf die Straße, übrigens zum letzten Mal von links, bevor er dann nach 2015 von rechts rebelliert. Und das ist eine unglaubliche Enttäuschungserfahrung in den prekären Milieus des Ostens. Die damals rot-grüne Bundesregierung von Gerhard Schröder in dem Weg im Prinzip nicht abgebracht zu haben, sondern rot-grün beharrt auf der Einführung von Hartz IV.
Die Proteste gingen in der Tat ja von Ostdeutschland aus. Nun gab es ja aber auch die Einführung der Agenda 2010 und die Hartz-Reform in Westdeutschland noch. Dort gab es zum Teil Proteste, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie das in Ostdeutschland der Fall war. Inwieweit treffen die Hartz-Reformen den Osten nochmal in einer spezifischen Weise?
Ja, das ist eine sehr, sehr richtige Frage. Also insgesamt führt die Einführung von Hartz IV in Ost wie West zu einer Ausweitung des sogenannten Niedriglohnsektors. Der Niedriglohnsektor ist im Osten allerdings sozusagen durch die schon beschriebenen Treuhandpolitik und Deindustrialisierungserfahrung der 90er Jahre. Dieser Niedriglohnsektor ist im Osten schon auf einem sehr hohen Niveau und steigt nach der Einführung von Hartz IV noch einmal auf sage und schreibe 37%. Das ist das eine. Es kommt insgesamt, das habe ich schon gesagt, zu einer Stagnation der Lohnentwicklung. Also das große Versprechen der Einheit, der Angleichung der Lebensverhältnisse von Ost und West, das kann man gut sehen, das beginnt eigentlich mit der Einführung von Hartz IV zu stagnieren. Es erholt sich dann etwas, aber erst weit nach den Jahren 2015, weil man dann den sogenannten Fachkräftemangel spürt. Aber ein komplettes Jahrzehnt ist eigentlich eine extreme Stagnation im Lohnniveau. Das ist die materielle und die mentale oder sagen wir die gesellschaftliche Erfahrung mit Hartz IV ist gerade in den ländlichen Räumen. Die Leute arbeiten in Zeitarbeitsfirmen, in Minijobs, in Teilzeitarrangements und zwar häufig unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die ostdeutsche Gesellschaft ist eine gut ausgebildete Facharbeiterinnengesellschaft gewesen. Wenn Leute zu solchen enormen Zahlen unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikation angestellt sind, das macht etwas mit einer Gesellschaft. Ich kann mich jedenfalls sehr gut an die Stimmung gerade im ländlichen Raum erinnern. Aus dieser Erfahrung kommen nicht unwesentliche Teile der Gesellschaft, treffen auf das Jahr 2015, auf die Ausrufung der Willkommenskultur. Und da clasht was, glaube ich.
Da clasht etwas. Und das ist ja jetzt ja die Frage, warum das jetzt erstmal in den ersten Jahren nach den Hartz-Reformen ja erstmal keinen politischen Ausdruck dahingehend findet, dass jetzt die rechten Parteien dort viel, viel stärker werden. Jetzt mal von ein bisschen NPD in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mal abgesehen. Warum ist dann 10 Jahre später dann dieser Clash? Also was passiert da? Was kommt da zusammen?
Also erstmal kann man sehen, dass mit der Einführung von Hartz IV die Leute fluchtartig quasi ihre Anhängerschaft mit den Sozialdemokraten aufkündigen. Es gibt diese große Fluchtbewegung von der Union in den späten 90er Jahren, aber die Kurve, die SPD nach Einführung von Hartz IV in Ostdeutschland, die ist tiefer und geht schneller. Interessant ist, dass die SPD sich, glaube ich, nie wirklich damit auseinandergesetzt hat, wie fluchtartig die Ostdeutschen dann in den Jahren danach sozusagen die Anhängerschaft aufkündigen. Ein Teil dieser Leute tritt noch einmal einen Schritt nach links. Es kommt noch mal zu den großen Jahren der Linkspartei, die da erst entsteht, weil sich PDS und WASG miteinander verbinden. Aber erstmal gehen die Leute entweder raus aus dem System oder treten noch mal nach links. Weil es eben, Herr Friedrich, das ist meine Erklärung, weil die Autoritären noch nicht auf dem Spielfeld sind, weil die noch nicht agieren, die kommen eben dann erst in den Jahren nach 2013, 14 treten sie als Akteur auf und erstmal noch mit Herrn von Lucke, Westdeutsch, professoral, als Anti-Euro-Partei. Die Ostdeutschen kapern diese AfD dann in den Jahren nach 2015. Und sie machen sie zu der Partei, zu der migrationsfeindlichen, rassistischen Partei, die sie heute ist.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, werden die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen vorher schon gelegt und dann kann darauf dann aufbauend eine auch in sich transformierte AfD, die stärker auf die sogenannten kleinen Leute, wie es Gauland gesagt hat, dann setzt, kann dann dieses Potenzial abschöpfen von Menschen, die vorübergehend sich dann auch gar nicht mehr an den Wahlen und so weiter beteiligt haben.
Steffen Mau, der Soziologe, sagt sozusagen, der Oben-Unten-Konflikt ist zu einem Innen-Außen-Konflikt geworden. Und ich glaube, das kann man sehen. Also erinnern wir uns nochmal an die Tage im August des Jahres 2015, als Angela Merkel damals im sächsischen Heidenau eine Flüchtlingsunterkunft einweihen will. Dort gibt es massiven Protest, dort gibt es gewaltsame Ausschreitungen von Teilen sozusagen der dort lokalen Bevölkerung. Und was wir dort sehen, nicht, dass ich das damals wusste, das ist mir jetzt noch mal klarer geworden in der Beschäftigung danach. Das, was wir dort sehen, sind, glaube ich, radikale Teile einer doch insgesamt sich in großen Teilen prekarisierten Gesellschaft. Und die Willkommenskultur und dieses, wir machen die Arme auf für Menschen aus anderen Ländern, die in Not sind, die unsere Hilfe brauchen. Diese ostentative Großzügigkeit wirkt, glaube ich, wie eine Art Trigger für Teile der Gesellschaft, die sich von Hartz IV in den Jahren quasi vom Staat alleine gelassen gefühlt haben.
Wo verläuft Ihrer Ansicht nach die Grenze zwischen ja verstehen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch Verständnis für politische Richtungen, mit denen Sie ja nicht sympathisieren?
Ja, natürlich, das ist ein schmaler Grat und ich wäge meine Worte darin. Und dennoch glaube ich, und das ist auch das, was ich im Buch mache, ich trenne zwischen einer extrem ideologischen und auch sich immer stärker radikalisierenden Partei. Aber ich gebe mir schon die Mühe und verstehe es auch als ein Plädoyer, sich mit den Wählerinnen und Wählern zu beschäftigen, auch wenn uns deren politische Einstellungen nicht gefallen mögen, auch wenn darunter Teile sind, die rechtsextrem, gefestigt rechtsextreme Einstellungsmuster haben. Die AfD hat heute eine Unterstützerbasis von ungefähr 35-40% in den ostdeutschen Flächenländern. Offen gestanden, das ist zu hoch. Darunter fallen viele Leute, von denen ich glaube, dass sie in die politische Mitte eines Landes gehören. Und ich finde, wir müssen 15-20% dieser Leute unbedingt zurückholen. Ich sehe im Moment nicht, dass diese Anstrengungen gemacht werden. Wir haben im Westen jetzt eine AfD, in den westdeutschen Ländern haben wir eine AfD, die liegt eben bei ungefähr diesen 20%. Auch das ist zu viel, aber 20% ist eine Größe, wo man gerade in den Länderparlamenten und auch im Bund noch komfortabel demokratische Mehrheiten um eine solche radikale Partei drumherum bauen kann und vor allem diese Partei nicht so groß ist, dass sie das gesellschaftliche Klima derartig prägt. Davon sind wir im Osten längst entfernt. Und ich glaube, dass wir es in eben einer Mischung aus politischer Distanzierung, aber gleichzeitig einer gewissen Empathie und auch Genauigkeit in der Beschreibung der Probleme in den ostdeutschen Ländern und unter den ostdeutschen Wählerinnen und Wählern. Ich glaube, dass das die Voraussetzung ist, um das Problem zu lösen. Drüber zu gehen, das zu denunzieren, nur mit Einstellungsmustern zu fragen, sich immer weiter nur darin zu gefallen, sich zu distanzieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, das reicht auf Dauer nicht. Und das sage ich auch deswegen, weil wir sehen, es hat in den letzten 10 Jahren nicht gereicht.
Nun gibt es ja einen Zwischenbereich zwischen der Empathie und diesem Drübergehen und drüber hinweggehen über die konkreten Erfahrungen. Besteht nicht doch auch eine Gefahr, wenn man zu sehr auf die Umbrucherfahrungen blickt, zu sehr auch auf die ökonomischen Strukturen blickt, dass man dann Menschen, in diesem Fall jetzt ganz konkret auch Ostdeutsche, die die AfD wählen, aus ihrer eigenen politischen Verantwortung entlässt?
Ja, das liegt im Auge des Betrachters. Es ist auch ein Versuch, quasi Leute zurückzuholen. Es mag in manchen Augen ein illegitimer Versuch sein. Ich halte diese AfD deswegen auch so gefährlich, weil der Prozess, der darunter liegt, kein irrationaler, sondern ein rationaler ist. Und weil ich auch glaube, dass die Politik, eine in großen Teilen westdeutsch dominierte Politik, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten tatsächlich Fehler gemacht hat. dass sich die Menschen, wenn sich so viele Ostdeutsche heute von der Demokratie abwenden oder sich zumindest eine extrem distanzierte Haltung dazu einnehmen. Ich glaube schon, dass man auch fragen muss, hat die Demokratie nicht auch selbst einige ihrer Versprechen im Osten gebrochen oder beziehungsweise nicht in vollem Umfang eingehalten? Das sind Repräsentationsfragen, das sind Vermögensverteilungsfragen, das sind Fragen von sozialem Aufstieg, Respektfragen, auch sozusagen, welche gesellschaftlichen Diskurse führen wir? Wie wird auf Augenhöhe eigentlich zwischen Ost und West, werden politische und gesellschaftspolitisch relevante Fragen verhandelt? Und viele Ostdeutsche haben eben das Gefühl, in diesem wiedervereinigten Land ein bisschen von der Peripherie aus den Dingen zuzuschauen. Und ich glaube, all das sind am Ende auch Probleme, die bei den Rechtsextremen heute auflaufen, die sie nicht lösen werden, aber die bei ihnen auflaufen.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, welche Ansätze sehen Sie, um eben diese Verabschiedung von der Demokratie, um diese aufzuhalten und diese 10, 15, 20%, von denen Sie vorhin gesprochen haben, tatsächlich wieder, ja, wenn man so möchte, zurückzugewinnen?
Ich habe ja nicht das Gefühl, dass wir uns ernsthaft fragen, wie wir diese Leute zurückholen können. Der Osten braucht eine politische Perspektive, die im politischen Berlin eine Rolle spielt, weil sich viele soziale und ökonomische Fragen aus ostdeutscher Perspektive anders anschauen.
Also eine stärkere ostdeutsche Stimme. Ist das der Ansatz, den Landespolitiker stärker gehen sollten?
Ja, Landespolitiker sind damit erfolgreich. Da haben Sie völlig recht. Wir kommen aus einer Dekade mit sehr charismatischen ostdeutschen Ministerpräsidenten. Herrn Wojtke, Herrn Kretschmer, Herrn Haseloff in Sachsen-Anhalt nicht zu vergessen, Manuela Schwesig. Sie haben unglaublich gekämpft gegen die AfD. Sie haben den Modus von Politik im Osten extrem verändert, Barrieren abgebaut, sind wahnsinnig viel in ihren Ländern unterwegs gewesen, haben viel mit den Menschen geredet. Also sie haben sozusagen, so gut sie es konnten, auf diese Triftbewegung reagiert. Aber dennoch, mit der doch traurigen Bilanz, sie haben den Aufstieg der AfD nicht aufhalten können. Also können wir doch sehen, dass, glaube ich, diese Fragen nicht in der Landespolitik beantwortet werden können, sondern diese Fragen liegen in Berlin. Diese Fragen liegen nochmal in der großen Mechanik des Zusammenwirkens zwischen Ost und West. Und ich glaube ja, dass der Rechtsruck das starke Ergebnis für die Autoritären im Osten eben die Geschichte einer auch in Teilen gescheiterten Wiedervereinigung erzählt. Und ich glaube, dass wir uns von zentralen Narrativen verabschieden müssen. Ost und West sind nicht in dem Maße zusammengekommen, wie sie es mal gehofft haben. Der Osten hat das Wohlstandsniveau Westdeutschlands nicht erreicht. Und diese beiden doch sehr verschieden gebliebenen Landesteile, die müssen eben auch politisch verschieden adressiert angesprochen werden. Und das ist, glaube ich, eine sehr große Aufgabe. Das sagt sich ganz leicht, wenn man sich fragt, was bedeutet das eigentlich? Ja, dann kann es bedeuten, dass wir sogar sozusagen verschiedene Maßnahmen für beide Teile brauchen. Also das geht sehr weit. Aber wir müssen anfangen, darüber nachzudenken. Wir können nicht mehr beide Landesteile gleich politisch adressieren.
Heißt das auch, wir sollten uns von der Idee und von dem Ziel vielleicht auch verabschieden, dass es ein komplett wiedervereinigtes, auch auf einer gesellschaftlichen Ebene, komplett wiedervereinigtes Deutschland ist, weil dann dadurch die Besonderheiten im Allgemeinen, im Ganzen dann aus dem Blick geraten?
Ja, sehen Sie, und da merken Sie ja schon in der Formulierung Ihrer Frage, wie schwer das ist, das, was ich so ein bisschen leicht hinfordere, dann ins Konkrete zu übersetzen. Denn natürlich bleiben wir ein vereinigtes und wiedervereinigtes Land. Aber wir haben sozusagen diese starken, oder um es nochmal konkret zu machen, der größte gesellschaftspolitische Konflikt der vergangenen Jahre, also die Auseinandersetzung über die Frage, wie wir mit dem Konflikt in der Ukraine als Deutschland umgehen müssen. Da haben wir eine extreme Differenz in der Frage nach den Waffenlieferungen zwischen Ost und West gesehen. Wir haben große Differenzen in der Frage gesehen, sollen wir es mehr mit Diplomatie versuchen oder nicht? Und das ist eben auch ein Konflikt gewesen, der stark an der Ost-West-Achse entlang debattiert wurde und sich überhaupt gestellt hat. Politisch beantwortet haben wir den überhaupt nicht. Und die AfD profitierte eben von diesem Konflikt noch einmal ähnlich stark wie von der Migrationskrise in den Jahren nach 2015. Von Corona hat sie gar nicht so stark profitiert. Also es gibt doch diese starken Ost-West-Konflikte, die ziehen an dem Land. Und ich glaube, wir müssen aufhören, sie immer und immer wieder zu ignorieren, sondern die müssen geführt werden und politisch beantwortet werden.
Wir haben jetzt viel über die politische Ebene gesprochen. Was kann aber auf der allgemein gesellschaftlichen Ebene getan werden, um diese Krise der Demokratie, von der Sie sprechen, um dieser entgegenzuwirken?
Das sind ganz viele Dinge. Ich glaube schon, dass wir uns fragen müssen, ob diese repräsentative Demokratie, in der die Menschen alle 4 Jahre quasi bei der Wahl ihr Kreuz machen, ob das reicht. Ob wir nicht viel stärker auch Teile von direkter Demokratie brauchen. Das ist auch eine Lehre quasi, die man aus dem Osten mitnehmen kann, gerade wenn Gesellschaften das Gefühl haben, dass ihre Realitäten zu stark aus dem Blickfeld geraten, dann brauchen wir Elemente von direkter Demokratie, die größer sind als Bürgerräte, glaube ich. Und dann brauchen wir doch mal, ich habe es schon mehrmals gesagt, wir brauchen schon noch mal die Frage, wie kann noch mal eine Art von Umverteilung? Wie kann der Osten stärker partizipieren? Braucht er ein Vetorecht? Wie kann diese dauernde Minderheitenposition letztlich in allen Abstimmungsprozessen, wie kann das eigentlich aufgehoben werden? Ich glaube, man muss schon noch mal in die Mechanik dieses wiedervereinigten Landes schauen.
Also große Probleme, die aber auch große Bearbeitung, große Lösungen brauchen. Das war Jana Hensel, politische Journalistin und Autorin. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Mein Name ist Sebastian Friedrich.
NDR Kultur.